Deutschlandfunk.
Ihr habt gerade eine freie Minute. Das heißt, schnell mal zum Handy greifen und auf Social Media rumscrollen. Ihr sucht gar nichts Bestimmtes, ist einfach so eine Angewohnheit. Das macht ihr echt oft. So oft, dass ihr sogar das Gefühl habt, es beeinflusst euer Gehirn.
Gerade wenn ich irgendwie mal dann auch nicht am Handy bin und in meinem Kopf irgendwie ein TikTok-Sound oder irgendein Trend aufkommt und ich dann so ganz komisch in genau dem Moment, wo eigentlich kein Auslöser dafür ist, an irgendeinen Sound denke, denke ich mir so, woher kommt das jetzt? Also wie oft muss ich das unterbewusst wahrgenommen haben, dass ich jetzt so einfach dran denke?
Social Media macht offensichtlich was mit uns. Aber macht zu viel Social Media auch unser Gehirn kaputt?
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings.
Hi, ich bin Przemek. Willkommen zurück beim gemeinsamen Anschauen von Gefühlen und Situationen, die uns im Alltag nicht loslassen. Wie immer schauen wir zusammen mit ExpertInnen auf Ursachen, Lösungsansätze und gesellschaftliche Zusammenhänge. Ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl. Ihr wollt nur ganz kurz die Uhrzeit auf dem Handy checken. Ja, und ups, schon sind 3 oder vielleicht auch 10 Minuten vergangen. Und ihr wisst gar nicht, dass wie viel to real ihr euch gerade anschaut. Das fühlt sich dann immer nicht so gut an. Irgendwie komisch im Kopf, wenn wir so die Zeit verdaddeln. Aber kann sich davon wirklich unser Gehirn verändern? Brain Rot, also Gehirnverrottung, das ist so ein Begriff, der online in dem Kontext oft fällt. Kann das wirklich passieren durch endloses Scrollen auf Social Media? Und wie kommen wir aus dem miesen Gefühl durchs Dauerscrollen wieder raus? Zara hatte früher bis zu 6 Stunden Bildschirmzeit täglich, die sie mit endlosen Scrollen gefüllt hat. Angefangen hatte das alles in der Pandemie.
Also tatsächlich war es bei mir so, dass ich relativ spät so in diese Brainrot- bzw. Doomscrolling-Nische reingerutscht bin. Ich war auch die letzte Person aus meiner Freundesgruppe, die sich zum Beispiel TikTok runtergeladen hat. Ich habe mir das auch erst länger, nachdem es schon TikTok hieß und nicht noch in den Musical.ly-Zeiten runtergeladen. Und habe das dann auch das erste Mal runtergeladen, eher so ein bisschen, um mithalten zu können, um die App mal auszuchecken, weil halt jeder darüber gesprochen hat. Aber es hat mich gar nicht wirklich gezogen und ich habe die App am Anfang auch gar nicht wirklich oft benutzt. Und dann, als halt eben der Lockdown kam, war die Situation natürlich nochmal anders, dass man nicht so viel zu tun hatte. Man hat das Gefühl gehabt, man verpasst eh nichts, wenn man nicht raus kann, man kann sich nicht mit Freunden treffen. Und da war es dann irgendwie wie so ein kleiner Schalter. Aus Langeweile probiert man nochmal neue Sachen aus und da bin ich so richtig, glaube ich, in diese Handysuchtschiene reingerutscht, wo man dann auch stundenlang nichts anderes macht als scrollen.
Und wie fühlt sich das für dich an? Merkst du, dass so viele Stunden vergehen? Ist das alles schön? Also genießt du diese Zeit? Oder denkst du dir irgendwann so, oh, eigentlich will ich es weglegen, aber ich kann nicht?
Also ich finde, es ist so ein bisschen ein ständiger Kampf mit sich selber, weil eigentlich weiß jeder, dass diese Handysucht, also was das für Auswirkungen hat, dass man negative Aspekte wie irgendwie schlechterer Schlaf oder man vergleicht sich mit anderen Leuten hat und dass man mehr oder weniger seine Hobbys vernachlässigt oder Sachen vernachlässigt, die man eigentlich mag. Aber während dem Scrollen, finde ich, merkt man gar nicht so doll, dass problematisch ist das Verhalten, dass man so viel am Handy ist. Weil die Apps sind ja darauf ausgerichtet, dass sie so viel Dopamin und Glücksgefühle wie möglich bei dem Benutzer ausschütten. Deswegen finde ich, während dem Scrollen ist man in so einem richtigen Rausch drinne und denkt, ah ja, ich habe gerade Spaß. Vielleicht fühlt es sich sogar an, als ob man was Produktives macht, bei mir zumindest, wenn ich irgendwie jetzt ein Video über Produktivität schaue oder über Kochen und mir ein Rezept abspeichere, wo ich denke, okay, das könnte ich später mal nachmachen, dann fühlt es sich gar nicht so an, als ob ich gerade meine Zeit verschwende, sondern man lebt so in dieser Illusion drinne von, ich mache gerade was Nützliches, was mir vielleicht auch Inspirationen bringt und ja, einfach Spaß macht. Aber sobald man dann das Handy weglegt und erstmal richtig realisiert, okay, es ist gerade so viel Zeit vergangen und ich habe nichts Produktives gemacht und ich habe nichts vielleicht von meinen Sachen, die ich mir für den Tag vorgenommen habe, geschafft, dann geht dieses gute Gefühl, was man während dem Scrollen hatte, weg und schießt doppelt so doll als schlechtes Gefühl zurück.
Jetzt heißt ja Brain Rot irgendwie so Gehirnverwesung, wenn man das so ganz uncool wortwörtlich übersetzen will. Warst du irgendwie so total aufgekratzt oder hat sich das irgendwie auf deinen Alltag auch außerhalb des Scrollens ausgewirkt?
Ja, also ich würde schon sagen, dass diese ständige Reizüberflutung schon was mit einem macht. Auch vor allen Dingen die Tatsache, dass man so viele Videos oder so viele Informationen in so kurzer Zeit aufnimmt, ist schon irgendwie merkwürdig, beziehungsweise man merkt nach einer Zeit, dass der menschliche Körper nicht so darauf ausgelegt ist. Und gerade wenn ich irgendwie mal dann auch nicht am Handy bin und in meinem Kopf irgendwie ein TikTok-Sound oder irgendein Trend aufkommt und ich dann so ganz komisch in genau dem Moment, wo eigentlich kein Auslöser dafür ist, an irgendeinen Sound denke, denke ich mir so, woher kommt das jetzt? Also wie oft muss ich das unterbewusst wahrgenommen haben, dass ich jetzt so einfach dran denke?
Verrückt. Also hast du dann auf einmal so Ohrwürmer von so TikTok-Liedern?
Ja, total.
Jetzt? Welchen hast du jetzt?
Ich weiß, die Folge geht nicht nur über dieses Italian Brainrot, aber tatsächlich habe ich gerade ein bisschen Ohrwurm von diesem Tung-Tung-Tung-Sahur-Trend. Also diesen AI-Bildern.
Geil. Entschuldigung, das wollte ich jetzt wissen. Hat sich das auch in deinem Alltag auf so deine Stimmungen ausgewirkt oder vielleicht auch deine Motivation, andere Dinge zu machen?
Tatsächlich während der Zeit, wo ich so super viel am Handy war, habe ich das gar nicht so wahrgenommen, weil irgendwie kommt so dieser ganze Prozess von die Bildschirmzeit steigert sich und die Auswirkungen, die das auf einen hat, es kommt ja irgendwie schleichend. Aber jetzt, wo ich wirklich aktiv versuche, weniger am Handy zu sein, merke ich rückblickend erst, was das so mit mir gemacht hat. Gerade meine Konzentration war wirklich sehr viel schlechter. Ich habe jetzt nachträglich das Gefühl, dass ich mich so gar nicht richtig länger auf eine Sache konzentrieren konnte, sondern meine Gedanken waren irgendwie immer sprunghaft. Auch wenn ich Offline-Aktivitäten gemacht habe, zum Beispiel gelesen oder gekocht. Selbst wenn es ein Film schauen ist, hat man die ganze Zeit das Bedürfnis, noch was nebenbei zu machen. Irgendwie nochmal am Handy zu scrollen oder so. Ich habe auch über eine längere Zeit gemerkt, dass ich zum Beispiel viel schlechter geschlafen habe. Ich glaube, ich war tatsächlich auch gereizter zu der Zeit. Also einfach, dass ich mich zum Beispiel mit meinen Liebsten schneller in die Haare bekommen habe. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber ja, es hat auf jeden Fall aufgehört, seitdem ich versuche, weniger am Handy zu sein. Deswegen, ich glaube, da könnte schon ein Zusammenhang sein.
Zeit, bei der Wissenschaft zu fact-checken, ob das wirklich so ist, dass unser Gehirn durch Social Media verändert wird. Lars Kellert ist Professor für Neurologie am Klinikum Großhadern in München und beschäftigt sich seit Jahren damit, welche Veränderungen unser Gehirn im Laufe des Lebens durchläuft. Er kennt die Studienlage. Also, verändert Social Media das Gehirn?
Es gibt ganz in Anführungsstrichen einfache Untersuchungen, wo man einfach geschaut hat. Man hat 10-jährige Kinder, die werden über mehrere Jahre beobachtet. Das war eine richtig große Studie mit Tausenden von Kindern und Jugendlichen. Und jedes Jahr wurde ein Hirnscan durchgeführt. Man hat da geschaut, bei denen, die viel Social Media machen und die weniger Social Media machen, ändert sich da was an der Gehirnstruktur? Da findet man nichts. Also das Gehirnvolumen oder so, das ändert sich jetzt dadurch nicht.
Das klingt ja doch erstmal ganz beruhigend. Nur, wenn man sich die Studien genauer anschaut, sieht es schon etwas anders aus.
Wenn man tiefer reinschaut und sich wirklich die Funktion des Gehirns anschaut, dann kommt man schon zu Unterschieden. Wenn man Jugendliche oder Kinder in einen Gehirnscan legt, also ein sogenanntes MRT, und simuliert soziale Medien, beispielsweise durch die Notwendigkeit, per Knopfdruck Likes oder Dislikes anzugeben, dann sind Kinder, die sehr, sehr viel vor sozialen Medien verbringen, tatsächlich weisen die andere Gehirnaktivitäten auf und andere Gehirnstrukturen, vor allem im sogenannten limbischen System. Das ist ein Bereich, der sehr, sehr alt im Gehirn ist, den alle Säugetiere haben und der sehr viel zu tun hat mit Gefühlen, mit Angst, mit Freude, mit Gefahr erkennen, mit Fliehen, aber auch mit Sexualität. Und es gibt auch sehr viele psychiatrische Erkrankungen, wo es zu Störungen im limbischen System kommt.
Lars Kellert sagt aber, man kann da jetzt nicht einfach so Schlüsse ziehen, dass Social Media negative Auswirkungen auf unser Gefühlszentrum oder unser Verhalten hat.
Diese Transferleistung von einfachen Hirnscans zu Verhalten ist extrem schwierig. Man kann nicht sagen, ob das, was da passiert, gut oder schlecht ist. Man kennt keine Langzeitfolgen. Wir Menschen sind alle unterschiedlich. Man kann auch die Studien nicht unbedingt vergleichen. Das heißt, 1:1 abzulesen, aha, viel soziale Medienveränderung im Gehirn gleich schlecht, das wäre viel zu kurz gegriffen.
Lars Kellert meint, es kommt auch beim Social-Media-Konsum auf den Ausgleich an.
Ich würde mal sagen, wenn man sein normales Leben führt, Hobbys hat, Freunde trifft und abends 1-2 Stunden vor Instagram hockt, ist das vermutlich nicht schädlich.
Er empfiehlt aber, beim Scrollen auch mal neue Wege zu suchen.
Das Social Tracking sorgt ja dafür und diese Algorithmen bei Insta und Co., dass uns immer ähnliche Dinge vorgeschlagen werden. Ich würde sagen, man muss da mal den ausgeredeten Pfad verlassen, auch Dinge anschauen, die man sonst ursprünglich nicht anschauen würde, weil sonst wird es irgendwann so ein bisschen monoton und das tut dem Gehirn sicherlich nicht gut. Das Gehirn mag Kreativität und neue Eindrücke und wenn man sich da auf was anderes mal einlassen kann, ist sicherlich günstig.
Lars Kellert sagt, es gibt übrigens keine Studie, die zeigt, ob man einen Zusammenhang zwischen Social Media und Konzentration herstellen kann. Aber er hat uns von einer Studie erzählt, die die Auswirkungen des Handys an sich auf uns untersucht. Und die zeigt, dass allein die Präsenz eines Handys uns schon beeinflusst. Also selbst wenn es nur auf dem Tisch liegt oder in der Hosentasche ist, können wir uns schlechter konzentrieren. Ihr erinnert euch vielleicht, Probleme mit der Konzentration hatte Zara auch. Deshalb hat sie irgendwann entschieden, ihrem endlosen Scrollen entgegenzuwirken.
Als erstes habe ich mir Zeitlimits für meine Social-Media-Apps eingerichtet, also vor allen Dingen Instagram und TikTok. Das sind bei mir so die beiden Wirte, die am meisten Zeit fressen. Ich habe mir da für jede App eine Stunde gesetzt und mir ging es gar nicht unbedingt darum, dass ich dann wirklich nur eine Stunde am Tag auf den Apps bin, sondern erstmal, dass ich quasi nach einer Stunde daran erinnert werde, okay, jetzt ist eine Stunde vergangen und so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht, ohne dass man das so richtig mitbekommt. Was mir noch sehr geholfen hat, ist einen festen Platz für mein Handy zu finden, wo ich das immer hinlege, wenn ich es nicht benutze. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel eine Schale im Flur. Und bei mir hat das einfach super gut geholfen, die Hemmschwelle zu erhöhen, so spontan und impulsiv an mein Handy zu gehen. Wenn ich zum Beispiel einen Film anschaue und kurz eine Werbeunterbrechung kommt und ich mir denke, okay, in den 20 Sekunden könnte ich jetzt nochmal meine Nachrichten checken, dann würde ich das eher machen, wenn mein Handy wirklich direkt neben mir liegt, anstatt wie wenn ich nochmal extra in den Flur laufen muss, um es zu holen. Ja, eine Sache, die ich sowohl bei mir als auch bei meinen Freunden gemerkt habe, ist, dass viele Leute heutzutage so ein Grundbedürfnis der Dauererreichbarkeit haben. Also, dass sie irgendwie ihr Handy überall mit hinnehmen, selbst wenn sie es gar nicht benutzen. Bei mir war das beispielsweise, wenn ich runter zum Müll gehe. Ich weiß nicht wieso, aber ich stecke direkt mein Handy in die Hosentasche, selbst wenn ich in den 2 Minuten, in denen ich weg bin, gar nicht rangehe und es gar nicht brauche. Einfach nur, um diese Sicherheit zu haben, dass mein Handy gerade bei mir ist. Da versuche ich immer noch gerade aktiv dran zu arbeiten, dieses Dauer-dabei-haben ein bisschen zu verringern. Da hat mir zum Beispiel auch der Tipp, dass das Handy einen festen Platz haben sollte, sehr geholfen.
Also würdest du sagen, dein Leben ist auf jeden Fall besser geworden, seitdem du versuchst, die Online- oder Handyzeit zu reduzieren?
Ja, schon. Ich würde aber auch lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht manchmal nervig ist. Also ich bin ehrlich, ich langweile mich sehr viel mehr in letzter Zeit. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, einfach zu lernen, mit dieser Langeweile umzugehen, weil daraus entstehen halt zumindest bei mir super viele Ideen oder auch Kreativität. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe gemerkt, dass mein Fokus, also meine Konzentration sich sehr viel verbessert hat. Ich kann länger Sachen am Stück machen, ohne dabei mir zu denken, okay, ich habe jetzt das Bedürfnis noch irgendwas nebenbei zu tun oder stattdessen zu tun. Und auch von der Denkweise her, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber meine Gedanken sind irgendwie weniger sprunghaft, seitdem ich nicht mehr so viel am Handy bin. Bei mir hat sich auch richtig doll auf die Schlafqualität ausgewirkt. Also ich merke, dass ich besser durchschlafen kann und auch leichter aufstehen kann, wenn ich abends und morgens versuche, nicht ans Handy zu gehen. Also ja, ich habe auf jeden Fall schon viele positive Auswirkungen gemerkt und ich hoffe natürlich, das wird auch noch besser, je weniger ich am Handy bin.
Ich glaube, viele von uns, die es schon mal geschafft haben, eine Zeit lang auf Social Media zu verzichten, kennen das. Es geht einem schon besser, aber irgendwie ist es dann trotzdem nicht so leicht, bei diesem Verzicht zu bleiben. Oft lädt man sich ja dann doch die Apps wieder runter oder reißt die Zeitlimits. Ich wollte deshalb von einem Neurowissenschaftler wissen, warum uns Apps so verändern. Christian Montag ist Psychologe und Professor für Kognitions- und Gehirnforschung an der Universität in Macau. Das ist eine Sonderverwaltungszone Chinas. Und kurz vorweggenommen, er würde nicht sagen, dass zu viel Social Media irgendwie wirklich zur Verrottung unseres Gehirns führen könnte. Er kann uns erklären, warum wir manchmal nicht vom Bildschirm wegkommen, obwohl wir es vielleicht wollen.
Ja, das Endless Scrolling gehört wie andere Designelemente erstmal natürlich im Baukasten der Designer sozialen Medien, die sich ja überlegt haben, wie können wir schaffen, also jetzt aus Perspektive der Industrie, Online-Zeiten zu verlängern. Und dann hat man über viele Jahre sogenanntes AB-Testen gemacht. Das heißt, die Industrie hat dann in dem Fall jetzt hier mit dem Endless Scrolling die Variante der sozialen Medien ohne Endless Scrolling versus Variante mit Endless Scrolling getestet, um zu schauen, wo bleiben die Leute länger auf der Plattform und mit welcher Variante der sozialen Medien interagieren die Nutzenden denn stärker mit der Plattform. So, und dann sieht man, wenig überraschend, dass eben mit Endless Scrolling sich die Online-Zeiten verlängern. Jetzt die Frage, warum? Weil das natürliche Ende aufgehoben wird. Das kennen wir ja natürlich gar nicht nur von sozialen Medien, wie zum Beispiel bei dem Newsfeed auf dem Telefon und Smartphone, sondern das kennen wir auch von Plattformen wie YouTube, das sind auch soziale Medien, oder Netflix. Da ist gerade ein Video zu Ende gelaufen und es beginnt direkt das nächste. Das heißt, die Industrie versucht eigentlich, so dieses natürliche Ende abzuschaffen. Was auch zur Folge hat, eben gepaart mit dieser motorischen Bewegung, nämlich immer weiter irgendwie auf dem Telefon zu scrollen, dass man in so eine Art, ich sag nicht Trance-Zustand kommt, aber in einen Zustand, wo man Zeitverzerrungen hat, also gar nicht mehr so richtig mitbekommt, wie lange man schon auf der Plattform verbracht hat.
Woran kann ich denn bei mir selbst merken, dass irgendwie mein eigener Medienkonsum ungesund geworden ist? Weil ich meine, so ein bisschen mal auf Social Media oder auch im Internet rumscrollen, das ist ja erstmal vielleicht gar kein Problem und für viele ja auch Teil von der Arbeit. Also wie kann ich da für mich irgendwie feststellen, okay, das, was ich mache, das ist nicht mehr gut, auch wenn es jetzt nicht direkt mein Gehirn verändert?
Also erstmal die Zeit, die man alleine online verbringt, die ist kein besonders scharfes Kriterium. Weil es kommt natürlich auch darauf an, was man dort macht. Also wenn man sich jetzt mit suchtähnlichen Phänomenen im Online-Bereich beschäftigt, zum Beispiel Computerspielabhängigkeit, die ja von der Weltgesundheitsbehörde offiziell anerkannt ist, dann findet man dort auch keine Zeitkriterien. Das macht auch Sinn, denn es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die im E-Sports-Bereich arbeiten, wo gerade ein viel Spielen, viel Trainieren wichtig ist, um in der Weltspitze mitzuhalten. Da ist es ein Beruf. Oder wenn jetzt jemand Influencer ist, dann wird diese Person auch aufgrund des Jobs natürlich extrem viel Zeit auf den sozialen Medien verbringen. Deswegen ist Zeit erstmal kein besonders gutes Kriterium. Wenn wir die Kriterien der Weltgesundheitsbehörde für die Computerspielabhängigkeit auf die exzessive Social-Media-Nutzung übertragen könnten. Ich sage könnten, weil das aktuell ein wesentlicher Forschungsbereich ist, der international beackert wird. Dann würde man sagen, dass Dinge wie Kontrollverlust, das heißt, ich will eigentlich reduzieren, mir gelingt das nicht mehr, ein Indiz ist. Dann wird die sozialen Medien komplett priorisiert im Alltag und alles, was sonst mal wichtig war, gerät in den Hintergrund. Und dann haben wir ein drittes Kriterium, was darauf abzielt, dass man so eine gewisse Unbelehrbarkeit zeigt. Also stellen wir es vor, jemand bleibt bis spät nachts irgendwie am Feed hängen, verschläft morgens einen wichtigen Termin. Was lernt er sie daraus? Nichts. Macht einfach weiter mit dem Verhalten. Es gibt im Kleingedruckten noch eine Sache, die ich für extrem wichtig halte, nämlich das Verhalten muss so exzessiv sein, dass es zu funktionellen Beeinträchtigungen führt. Was heißt das? Also mit anderen Worten, der Schweregrad dessen, was ich dort tue, ist so hoch, dass dann irgendwie aufgrund meines Verhaltens eine romantische Beziehung kaputt geht oder ich mein jobliches Fortkommen stark aufs Spiel setze. Da sieht man schon, wir wollen hier keine Alltagshandlungen pathologisieren, sondern wirklich nur Leuten, die wirklich tatsächlich ein massives Problem haben, dann auch entsprechend Hilfsangebot machen können. Und ich glaube, von den Schilderungen wird schon klar, dass eben die meisten Nutzenden zum Glück kein ausgeprägtes Suchtproblem haben, was wie gesagt aktuelle Debatte ist, ob es hier eine eigene Diagnose braucht oder nicht. Sondern viele sind eher so in einem Graubereich unterwegs. Und vielleicht da noch eine letzte Sache. Wir unterscheiden in der wissenschaftlichen Forschung zwischen einer eher aktiven und eher einer passiven Nutzung der sozialen Medien. Und gerade Letzteres wäre eher das Problematischere, also dass man sich online einfach so berieseln lässt. Ne? Den ganzen Tag da irgendwie im Feed hängt. Das sind auch die Dinge, die wir eben so angesprochen haben. Da könnte Doomscrolling dazugehören oder Endless Scrolling. Und dass man hier irgendwie sieht, dass man so einen sozialen Aufwärtsvergleich reinkommt. Woanders scheint die Wiese immer grüner zu sein. Und ich denke so, oh, wo stehe ich denn da so mit meinem Leben? Und das kann natürlich auch negative Emotionen auslösen, die auf Dauer sicherlich nicht gesund sind.
Wenn ich jetzt bei mir diese Symptome merke, auch nur einzelne, die du gerade erzählt hast. Was würdest du denn empfehlen, so an ersten einfachen Schritten, um selbst aus diesen Mustern auszubrechen?
Ich habe mal so eine fette Schwarte geschrieben, du gehörst uns, und da gibt es so eine Kernhypothese, die ich habe. Ich glaube, wir müssen uns die Struktur zurückerobern im Alltag, die uns das Datengeschäftsmodell der Industrie kaputt gemacht hat. Die Industrie versucht ja, uns eigentlich in jeder freien Minute auf die Plattform draufzulenken, hat das in vielen Fällen auch geschafft. Also es reicht ja für viele von uns aus, ich mit mir allein zu sein, dass ich schon das Gerät in der Hand habe um mich dann irgendwie online berieseln zu lassen. Was kann man tun, um da irgendwie gegen anzukämpfen? Da gibt es durchaus mehrere Strategien, die auch schon wissenschaftlich ganz gut dokumentiert sind mit Hinblick auf ihren Erfolg. Das ist einmal, klingt verrückt, aber wenn man das Smartphone zum Beispiel im Graumodus nutzt, reduziert das in der Regel deutlich die Nutzungszeiten, weil dann zum Beispiel auch die sozialen Medien natürlich stark mit Farbwelten arbeiten und das Gerät und die Inhalte werden einfach uninteressanter. Was sicherlich auch hilft, ist, dass man innerhalb der Apps die Veränderungen vornimmt, die ihnen möglich sind, um den langen Arm von Big Tech zu stutzen. Das wäre die Push-Notifikation auszumachen, die ja zum Beispiel gepaart mit zeitlicher Verknappung von Online-Inhalten das Fear of Missing Out auslösen kann. Wichtig ist auch für manche Nutzende, dass man zum Beispiel diese Lesebestätigung, Messenger gehören auch zu den sozialen Medien, ausmacht, die für manche Nutzende über sozialen Druck funktioniert. Ich schreibe hier mal eine Nachricht und ich weiß, der andere hat es gelesen. Warum habe ich noch keine Nachricht? Und auf der anderen Seite kann das unter Druck setzen, natürlich auch schneller zu antworten. Das heißt, auch hier drüber nachdenken, wie man bestimmte Designelemente vielleicht beeinflussen kann, dass es für mich persönlich gesünder ist. Wir haben mal selber dann eine weitere Studie gemacht, wo wir geguckt haben, wie wichtig klassische Zeitgeber sind. Damit meine ich eine klassische Armbanduhr. Also jetzt keine iWatch, die wieder digital ist, sondern eine Armbanduhr, die mir hilft, eben natürlich die Uhrzeit zu wissen. Was wir bei uns in Studien sehen, ist, dass diejenigen, die keine Armbanduhr haben, in der Regel deutlich längere Smartphone-Nutzungszeiten haben. Wir haben dann auch in den Studien erfasst, ob es den Leuten häufig passiert, dass wenn sie eigentlich nur mal die Uhrzeit nachschauen wollten, dann eigentlich am Telefon kleben bleiben und dann irgendwas machen, was sie gar nicht machen wollten. Auch das wird durchaus von einigen Nutzenden berichtet. Das heißt, auch das passt wieder so ein bisschen zu dieser Idee, wie gelingt es mir eigentlich, meinen Alltag zu strukturieren und mich zeitgleich eben nicht immer dauernd von den Apps auf dem Smartphone eben verführen zu lassen.
Es gibt dazu auch eine Studie der Psychologin Julia Brailowskaja von der Uni Bochum. Die hat gezeigt, dass wenn wir die Bildschirmzeit um eine halbe Stunde täglich reduzieren, wir uns weniger gestresst fühlen und sich unsere generelle mentale Gesundheit verbessert. Es gibt also so einen Sweet Spot, an dem wir sowohl mehr Wohlbefinden fühlen, als auch up-to-date sind, was bei unseren Friends und den Leuten, denen wir folgen, so passiert. Diese Studie und auch alle anderen, die ich in der Folge angesprochen habe, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Um wie viele Minuten oder Stunden Zara ihre Bildschirmzeit reduziert hat, darüber haben wir nicht gesprochen. Aber sie bleibt dran an ihrem Projekt Weniger Handy und Dauerscrollen.
Und ich hatte auch letztens ein kleines Erfolgserlebnis in die Richtung. Ich habe gekocht und stand in der Küche und nach so einer guten Stunde wollte ich mir einen Timer stellen, wann die Sachen aus dem Ofen müssen und habe mein Handy gesucht und es war nicht da. Dann habe ich gesehen, mein Handy ist im Wohnzimmer und das hat mich irgendwie total glücklich gemacht, weil ich hatte in dieser gesamten Stunde kein einziges Mal das Bedürfnis, meine Nachrichten zu checken, Musik anzumachen, irgendwas zu googeln, sondern ich habe einfach vergessen, dass mein Handy nicht da ist.
Ganz ehrlich, mir würde ich auch mehr von solchen Momenten wünschen, wo man einfach gar nicht weiß, wo das Handy gerade ist. Das Team für diese Folge: Oskar Kühl, Jewgenia Scherbakowa, Celine Wegert, Anne Bohlmann, Ivy Naughty und ich, Przemek Żuk. Tschüss, danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.